Bevor uns der Matthias die Predigt hält, möchte ich noch einen Text lesen, einen Psalm Davids. David sagt: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sein Ohr zu mir und er hörte mein Schreien und zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, machte meine Schritte gewiss und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und ihm vertrauen. Wohl dem Manne, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht wendet zu denen, die aufgeblasen sind und gerne täuschen. Herr, mein Gott, groß sind die Wunder, die du getan, und die Pläne, die du für uns gemacht. Dir ist nichts gleich. Ich wollte sie verkündigen und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Opfer und Gaben begehrst du nicht. Die Ohren hast du mir aufgetan. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich: Siehe, ich bin gekommen, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als Frohbotschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil redete ich. Ich verhehlte deine Gnade und Wahrheit der großen Gemeinde nicht. Du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Deine Gnade und Wahrheit mögen mich allezeit behüten. Denn es haben mich umringt Übel ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ergriffen, dass ich nicht sehen kann. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Mut hat mich verlassen. Herr, lass dir's gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich schämen und schamrot werden allzumal, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Erstaunen sollen ob ihrer eigenen Schmach, die zu mir sagten: Haha. Es sollen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen, die dein Heil lieben, sollen immer da sagen: Der Herr ist groß. Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Erretter, mein Gott, verziehe nicht.
Ja, ich denke, jeder Mensch möchte eigentlich gerne hoch hinaus, möchte Dinge erreichen, oder? Ist vielleicht unterschiedlich. Manche haben vielleicht Karriere im Blick oder ein schönes Haus oder ein Auto oder setzen sich ein Ziel nach dem anderen. Es ist auch schön und es ist ja auch gut. Wir dürfen uns auch an dem freuen, was Gott uns gibt. Es können auch andere Dinge sein. Bildung, ein Bibelschulabschluss oder Enkelkinder. Ist vielfältig, worauf man stolz sein kann. Und ich denke, es geht auch schnell dann so, dass wir anfangen, uns miteinander zu vergleichen. Dass wir uns überlegen fühlen, weil wir dieses oder jenes haben. Dass wir uns ja besser fühlen, weil wir mehr wissen oder weil wir mehr Erfahrung haben. Oder vielleicht, weil jemand sehr geschickt ist mit Handwerk. Oder wenn jemand gut Musik machen kann. Es sind lauter schöne Dinge und wir sind schnell stolz damit und ja, bilden uns was drauf ein. Und ich würde gerne heute mit uns einen Text lesen, der das ein bisschen in ein anderes Licht rückt, als wir es normalerweise in unserer Gesellschaft finden. Und wer eine Bibel dabei hat, schlag doch mal bitte auf. Philipperbrief, Kapitel 2. Im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, schreibt Paulus: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich möchte besonders eingehen auf die Verse 5 bis 11. Wir sehen hier, es geht um die Gemeinde, um das Verhalten in der Gemeinde untereinander. Und Paulus gibt uns ein ganz großes Vorbild. Er sagt in Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und ich möchte in der Predigt über die Gesinnung Jesu Christi sprechen. Was wir tun, entspringt meistens aus dem, wie wir denken. Jeder Handlung geht ein Gedanke voraus und dementsprechend wichtig ist es, wie wir denken. Wir können meistens unser Handeln nicht so einfach ändern. Ich denke, ihr kennt das alle mit Neujahrsvorsätzen, wie lange sie halten. Ja, das ist ein Problem, weil das Handeln hängt halt vom Denken ab und die Handlung alleine kann man nicht wirklich ändern, wenn man immer noch in alten Bahnen denkt. Und deshalb ist es wichtig, was Paulus hier schreibt über die Gesinnung Jesu Christi. Und ich möchte gern diesen Text durchgehen und schauen, wie Jesus sich verhalten hat, wie er eigentlich gedacht hat. Und dann im zweiten Schritt, was das für uns bedeutet oder bedeuten kann als die Nachfolge Jesu. Gut, in Vers 6 geht es los, sagt Paulus, dass Jesus in der Gestalt Gottes war. Was heißt es? Jesus sah aus wie Gott, seine Erscheinung war göttlich. Wir wissen ja, Jesus ist Gott von Ewigkeit her. Das ist er nicht irgendwann geworden, das war er schon immer. Er hat die Herrlichkeit Gottes gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch letztes Jahr an die Predigtreihe über die Offenbarung. Da hat Paulus, hat Reinhold geredet über den Thronsaal Gottes, wie Gott beschrieben wird in seiner Herrlichkeit. Die Augen wie Feuerfackeln und ein Schwert aus dem Mund und Sterne hält er in der Hand. Regenbogen um den Thron und Glanz und Blitze, Engel. Ist eigentlich völlig unbeschreiblich. Und da war Jesus, seit aller Zeit. Und jetzt sagt Paulus hier weiter, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Jesus war gleich Gott. Jesus ist Gott. Aber er hielt es nicht wie ein Raub fest. Es war nicht etwas, das er sich zu Unrecht angeeignet hat. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass der Teufel Gottes Thron ersteigen wollte. Er wollte sich selbst auf Gottes Thron setzen. Ist ihm nicht gelungen. Das war ein unrechtmäßiger Versuch. Aber Jesus hat es nicht so gemacht. Er sitzt zu Recht auf Gottes Thron. Das ist sein Platz, der ihm gehört. Ein kleines Beispiel dazu, mit einem Auto. Wenn ich ein Auto klaue, kann ich daran rumfahren. Ich kann darüber verfügen. Aber in dem Moment, wo die Polizei mich ertappt, muss ich es abgeben, weil es ist nicht meins. Wenn ich aber ein Auto kaufe oder geschenkt bekomme, und es meins ist auf meinen Namen, dann kann es mir keiner wegnehmen. Und warum soll ich es abgeben, wenn es ein gutes Auto ist? Ähnlich ist es mit Jesus. Er war in der Gestalt Gottes. Es war alles vollkommen und es gab keinen Grund, es herzugeben. Es war ja kein Raub. Aber er hat es trotzdem getan. Es ist in Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst. Er hat sich sozusagen selbst gelehrt. Er hat sich freigemacht von dieser Gestalt Gottes. Er hat diese ganze Pracht abgelegt und hat eine andere Gestalt gewählt, die Gestalt eines Knechtes. Das ist auch wieder ein Bild. Der Unterschied zwischen Gott und Menschen wird hier verglichen mit einem freien Menschen und einem Knecht. Wenn wir überlegen, ein freier Mensch, wir alle können tun und lassen, was wir wollen, wir können hingehen, wo wir möchten, können selbstbestimmt leben, sind unabhängig. Ein Sklave, aber wie das damals war, wo die Bibel geschrieben wurde, der konnte nicht tun und lassen, was er wollte. Er war gebunden, er hatte keine Freiheit, war eingeschränkt, musste tun, was ihm gesagt wird. Und ja, dasselbe oder ein ähnliches Bild ist auch mit Gott und Jesus. Wo Jesus im Himmel war, er war vollkommen. Gott wird nicht müde, Gott wird nicht hungrig, er hat keine Bedürfnisse. Er besteht aus sich selbst heraus. Aber ein Mensch auf der Erde ist gefangen in Zeit und Raum, wird müde, wird hungrig. Ja, und wo Jesus auf die Erde kam, er war immer noch Gottes ewiger Sohn und ohne Sünde. Aber er hatte die Grenzen, die wir auch haben. Die Versuchung in der Wüste, er wurde hungrig nach 40 Tagen Fasten, wie wir alle werden, wenn wir 40 Tage lang nichts essen. Ja, er wurde müde, wir wissen, er hat geschlafen im Boot und er wurde schwach. Er konnte schließlich nicht einmal sein eigenes Kreuz tragen, sondern hat Hilfe gebraucht. Das ist ein gewaltiger Gegensatz, wie Jesus ein Mensch geworden ist. Nun ist er aber auch unter den Menschen ja auch ein großer Unterschied. Wir wissen, es gibt Könige und Kaiser. Und wenn Gott auf die Erde kommt, was wäre naheliegender, als dass er ein großer König ist? Aber so war Jesus nicht. Er war nicht ein Mensch, der in Saus und Braus gelebt hat, der selbstbestimmt gehandelt hat, sondern er wurde gering, er wurde abhängig. Ja, wir lesen hier in seiner äußeren Erscheinung, als der Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Jesus hat sich selbst gedemütigt, hat sich selbst klein gemacht. Und er hat seinem Vater im Himmel gehorcht in allem. Er hat sich nicht allen Menschen unterstellt. Das nicht, das wissen wir. Er hat sehr frei mit den Pharisäern diskutiert. Aber seinem Vater im Himmel war in allem gehorsam. Er kannte seinen Vater im Himmel. Er wusste, was ihm gefällt. Er hat sich nach seinem Willen gerichtet. Und es ging so weit, dass er sogar sein Recht auf Leben aufgab. Jesus ist, weil er seinem Vater gefallen wollte, gestorben. Und ich denke, man kann in vielen anderen Menschen gefallen und gehorsam sein, aber das Recht auf Leben wird man nicht freiwillig aufgeben. Aber Jesus hat es trotzdem getan. Und nicht einmal die Todesart hat er selbst gewählt. Vielleicht haben wir schon gehört von Leuten, die im Krieg gestorben sind, mit Ehre werden sie bedacht und erinnert und ja, es ist ehrenvoll, fürs Vaterland zu sterben. Aber wie Jesus gestorben ist am Kreuz, das war nicht so, das war der Tod eines Verbrechers. Das war voller Scham und Verachtung. Und ja, Jesus hat mit keinem Wort sich verteidigt bei seiner Anklage. Er hat sein Recht nicht eingefordert, hat es akzeptiert, hat es hingenommen im Vertrauen auf seinen Vater. Ja, wir sehen, Jesus hat zwei gewaltige Schritte getan. Er war und er ist der ewige Gott und ist auf die Erde gekommen als Mensch und ist noch weiter gegangen, hat sich gedemütigt und ist gestorben. Wir wissen von Salomo, der sagt, ist so, ein lebender Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Einer, der lebt, egal wie, hat noch Hoffnung, hat Zukunft. Da können Dinge geschehen, können sich Dinge verändern. Aber wenn einer tot ist, dann ist Ende, da ist aus menschlicher Sicht nichts mehr, ist kein Leben mehr. Ja, und jetzt, wieso hat Jesus das alles aufgegeben? Wieso hat Jesus das gemacht? Obwohl er nicht musste, es war ja kein Zwang. Er hat es freiwillig sich unterstellt. Und das, denke ich, ist sehr groß. Er kannte seinen Vater. Er hat ihm vertraut. Er hat vertraut, dass sein Vater voller Güte ist, voller Liebe. Dass der Wille des Vaters das Beste für ihn ist. Ganz gleich, wie es ausschaut. Und das ist der Schlüssel, denke ich, zum Gehorsam Jesu, um das nachzuvollziehen. Er hat seinem Vater vertraut, weil er ihn kannte. Ja, und dann finden wir hier, wie Gott darauf geantwortet hat, auf dieses Verhalten, das Jesus gezeigt hat. Vers 9. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Gott hat reagiert, er hat ihn erhöht. Aus den Toten hat er ihn auferweckt, gab ihm als Erster ein neues Leben, ein Auferstehungsleib, einen völlig neuen Körper, neu gestaltet, nicht Teil dieser alten Schöpfung, sondern etwas Neues. Und 40 Tage später, wissen wir, bei Himmelfahrt, da ist Jesus in den Himmel wieder aufgestiegen und hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, wieder in seinen Platz, dem von Ewigkeit her zusteht. Ja, diese Dinge sind im Alten Testament angedeutet, prophetisch, auch in dem Psalm, den wir vorhin gehört haben. Ich möchte nachher noch mal kurz darauf eingehen. Aber jetzt, wo das geschehen ist, der Himmelfahrt, da wurde es offenbar, dass es so ist, dass Jesus seinem Vater gefallen hat, sich vor ihm gedemütigt hat und von ihm erhöht wurde. Und Gott hat ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. In der Bibel spielen Namen immer eine große Rolle. Und schon im Alten Testament finden wir viele Namen, die Jesus hat. Er heißt dort Immanuel, Gott ist mit uns. Wunderbarer, Ratgeber, starker Held, Friedefürst. Aber hier geht es um einen anderen Namen. Jesus, die Rettung des Herrn. Das ist der Name, der auf der ganzen Erde verkündigt wird heute. Das ist der Name, wie wir es gesungen haben, der in Ewigkeit bleibt, der weiterklingen wird. Ja, und das ist es, was Gott ihm gegeben hat, wie Gott ihn geehrt hat. Wir finden hier im nächsten Vers, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Das sind die drei Bereiche, wo Jesus war. Er war im Himmel, er kam auf die Erde und er stieg unter die Erde hinab. Und seine Autorität erstreckt sich über alles und über alle, die dort sind. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist nicht nur, dass die, die an ihn glauben, ihn in alle Ewigkeit preisen werden, worauf wir uns freuen dürfen, bei ihm zu sein und ihm Lieder zu singen. Sondern hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass jeder, ob er will oder nicht, er wird zugeben müssen und bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass keiner ihm gleich ist und keiner ist über ihm. Ja, und das ist die Ehre Gottes, des Vaters. Denn Gott ist treu und er beachtet die Demütigen und er erfüllt seine Zusagen. Ja, und ich möchte gerne noch einmal zurückgehen und schauen, was es denn für uns bedeutet, wie diese Haltung Jesu für uns ein Vorbild sein kann. Wir nennen uns Christen, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Und ja, da denke ich, es ist gut, wenn wir uns daran ausrichten, wie er gehandelt hat. Jesus war in der Gestalt Gottes. Er hatte viel, viel mehr als wir. Wir haben, was wir haben, durch die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Wir leben. Wir sind insgesamt gesund. Wir leben in einem reichen Land. Wir haben zu essen. Wir haben Arbeit. Das haben andere Leute nicht auf der Welt, haben viele nicht. Wir können nur Gott dafür danken. Und Jesus war es anders. Er hatte viel, viel mehr und er hat es aufgegeben, obwohl er schon seit Ewigkeit hatte. Er musste niemandem danken dafür. Ja, und er hat aufgegeben aus Liebe zu seinem Vater, aus Liebe zu uns Menschen. Ja, und wie ist es mit uns? Wie können wir auf unsere Rechte bestehen? Wie können wir uns aufregen, wenn es jemand die Vorfahrt nimmt? Wenn sie jemand das Recht nimmt, zuerst zu fahren, zum Beispiel. Ja, oder andere Dinge, im Straßenverkehr, andere Dinge, wo wir uns aufregen, vielleicht mit unseren Nachbarn, weil sie zu laut sind. Ich meine nicht, dass man nicht um Rücksicht bitten kann, aber steht es uns wirklich an, wenn wir Jesus nachfolgen, das einzufordern? Ich denke, da gibt es viele Dinge, wo das zutrifft, auch in der Gemeinde, wie einem andere begegnen oder ja, inwieweit man Dinge einfordert oder annimmt in Demut, wie es Jesus getan hat. Ja, wir können vielleicht nochmal einen Blick in Psalm 40 werfen. Wir finden hier einfach auch dieses Vertrauen auf Gott. Wir finden in Vers 2, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Es ist nicht ein Kampf, um sich selber irgendwas zu verschaffen, um sich selbst zu rechtfertigen, um sich selbst seine Rechte zu erkämpfen, sondern es ist einfach ein Vertrauen auf Gott, ein Harren auf Gott, ein Warten darauf, dass Gott handelt. Auch der letzte Vers hier, in Vers 18, bin ich auch elend und arm? Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, säume nicht. Es ist ein Vertrauen auf den Herrn. Es ist nicht ein sich selbst herausheben, sondern es ist Demut. Bin ich auch elend und arm? Es ist ein sich selbst klein machen, wie es Jesus getan hat. Und es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns, warum gehorchen wir Gott? Warum vertrauen wir auf ihn? Wir können es nur tun, wenn wir ihn kennen. Ich denke, keiner vertraut einem Unbekannten. Und ja, deshalb ist es wichtig, dass wir ihn sehen, wie er ist, was seine Liebe für uns ist, dass wir sehen, seine Liebe ist nicht nur zu uns, dass wir gute Kleidung, schönes Haus, gut zu essen haben. Das war es für Jesus auch nicht. Jesus hat hier einfach gelebt, er ist zu Fuß gegangen. Ja, sondern Gottes Liebe, wissen wir, ist sein Wesen. Wir erkennen es daran, wie er uns vergeben hat, wie er seinen Sohn für uns gegeben hat, wie wir Erlösung haben in seinem Blut, wie er uns ja, bei sich haben möchte in Ewigkeit. Und da dürfen wir auch auf Gott vertrauen, dass er uns auch nicht übersieht, wenn wir in diesem Leben unsere Rechte an ihn abgeben. Vielleicht können wir noch einen Vers anschauen, das ist die letzte Stelle, in 1. Petrus, Vers 5, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5 bis 7. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wir sehen hier auch, dass Demut und das Vertrauen auf Gott eng zusammen sind. So demütigt euch nun unter Gott und alle eure Sorge werft auf ihn. Eben weil wir nicht auf unsere Rechte bestehen, auf das, was wir meinen, was uns zusteht, sondern Gott die Sorge anbefehlen. Und ihm vertrauen, dass er uns zu seiner Zeit erhöhen wird, für uns sorgen wird. Jesus hat es nicht mehr in diesem Leben gesehen, aber Gott hat ihn auferweckt und in seine Herrlichkeit aufgenommen. Ja, und deshalb möchte ich euch und mich ermutigen, dass wir es ernst nehmen, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir in seinem Wort von ihm lesen, wie er wirklich ist, dass wir über ihn nachdenken, dass wir beten, dass wir mit ihm reden, dass wir auch mit anderen Geschwistern darüber reden, wie er ist, dass wir es ja vor Augen haben und in unserem Herzen auch bewegen und uns ja vor Augen halten, wie er ist, weil nur dann werden wir ihm auch vertrauen können, wenn wir überzeugt sind von seiner Güte und Liebe und seiner Treue. Ja, wir haben gesehen, wie Gott die Demut und Selbstverleugnung von Jesus belohnt hat, wie er ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat. Und Jesus selbst hat ja auch gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er hat nichts auf sich selbst gehalten, sondern sich selbst klein gemacht. Und seine Liebe zu uns war größer als die Liebe zu seinem eigenen Leben. Ja, und ich wünsche uns, dass wir uns da wirklich Gedanken drüber machen und erkennen, was das bedeutet. Ich bin mir sicher, dass wir das nicht von heute auf morgen, diese Gesinnung entwickeln, aber ja, dass wir das auch immer wieder im Herzen bewegen. Und er ist es wert, dass wir ihm nachfolgen, denn sein Ruhm wird in Ewigkeit bleiben, wie es hier heißt. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Amen.
Bet noch mit uns. Herr Jesus, wir möchten dich preisen, schon jetzt hier, für das, was du getan hast, wie du dich klein gemacht hast, wie du in allem dem Vater gehorsam warst, dein Leben gegeben hast, gehorsam und in der Liebe zu uns. Ja, und wir wollen dich preisen, dass du der erhöhte und auferstandene Herr bist. Wir wollen dich preisen, dass du auch unser Herr bist, unser Meister, unser Vorbild. Ja, und wir möchten beten, dass du uns zu Jüngern machst, die dir gefallen, die dir wirklich nachfolgen, die widerspiegeln, wer du bist, die deinen Charakter zeigen, im täglichen Leben, im Miteinander. Ich möchte dich bitten, dass du das in uns bewirkst, dass du unsere Gedanken füllst, dass wir auf dich schauen und uns deine Eigenschaften zu eigen machen, dass wir geprägt sind von dir. Ich möchte dich bitten um deinen Segen für den heutigen Tag und für die kommende Woche. Und dass du mit uns gehst, wollen um deinen Schutz bitten, aber auch, dass du unsere Gedanken führst und leitest. Und dass du unsere Gesinnung verwandelst in dein Vorbild. Amen.